Hallo, wir sind Annalisa und Florian, wünschen euch ein frohes neues Jahr und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Und dann, wie immer, die Frage, wir springen nochmal ins vorherige Jahr zurück. Wie lief dein Dezember? Was hast du so gearbeitet, Florian?
Der Dezember war der Dezemberig. Also kalt.
Fühle ich.
Grundsätzlich, ich habe noch ein bisschen gefachartikelt. Das möchte ich jetzt natürlich als neues Wort so stehen lassen. Aber ansonsten gar nicht so viel schreibtechnisch getan, sondern so ein bisschen an meinem To-Do-Konzept, ein bisschen Software für meinen ganzen To-Do-Krams entwickelt, in der Hoffnung, dann im nächsten Jahr, also jetzt im Jahr 2026, wenn ihr das hört, ja, produktiver zu sein. Weil es mag profan klingen, aber Leute, die To-Do-Listen schreiben, sind ja nicht unbedingt Leute, die was fertig kriegen, sondern Leute, die
was?
Ja, sondern Leute, die diese To-Do-Listen nehmen und sie dann praktisch immer für den nächsten Tag aus dieser To-Do-Liste Sachen einplanen. Das sind die Leute, die am Ende was schaffen. Und ich habe das so in etwa, mache ich das auch so mehr oder weniger manchmal. Aber ich hatte das Gefühl, irgendwie so das Tooling, was es da so gibt, ist nicht so schön und bin da jetzt ein bisschen am selber was entwickeln und mich als Beta-Tester dann zu benutzen. Und Plan ist dann natürlich, dass ich halt auch mehr Zeit habe für Sachen, die mir dann wichtig sind, wie Schreiben. Aber ansonsten, überlege gerade, habe ich im Dezember noch irgendwas gemacht? Autorentechnisch. Ich war das erste Mal in meinem Leben in einem Buchclub. Dazu kann ich dann aber bei einem der Bücher, was ich da vorgestellt habe, nochmal was zu erzählen. Das ist so schreibtechnisch passiert. Ansonsten, das war's. Nee, stimmt nicht ganz. Ich war noch bei so einer Mitgliederversammlung. Es gibt ja so hier in MV, den Literaturrat MV. Da war ich noch bei der Mitgliederversammlung dabei. Und das ist einmal ganz interessant, was man auch so mitbekommt, so was kulturell buch- und autorentechnisch so vielleicht in der näheren und weiteren Gegend passiert und man dann vielleicht da gar keinen Bezug zu hat, weil man bestimmte Sachen einfach gar nicht mitkriegt, während man andere Sachen ja schon mitkriegt. Da vielleicht auch meine Frage an dich, wie gut fühlst du dich denn so in diesen ganzen Buchbubbles und so integriert? Also hast du das Gefühl, dass du dann viel mitbekommst, jetzt nicht unbedingt auf weltweit unbedingt gesehen, sondern auch vielleicht mehr so in deinem lokalen Bereich? Ich sag mal, ja klar, du bist jetzt ja auch noch in einem Buchladen. Wahrscheinlich würde ich behaupten, bist du da jetzt nochmal extra gut vernetzt.
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich einen ganz guten Überblick habe, einfach dadurch, dass man einfach dieses Ganze, also jetzt mal auf Deutschland gesehen, dadurch, dass ich einfach auch dafür bezahlt werde, dass ich weiß, welche Bücher auf der Spiegel-Bestsellerliste stehen, weiß ich zum Beispiel, was die großen Buchtitel sind, was die großen Neuerscheinungen sind und so weiter, habe teilweise schon Bücher gelesen, die erst nächstes Jahr rauskommen, aber die dann halt dieses Jahr, also 2026, die jetzt im Laufe des Jahres rauskommen. Und die dann quasi die großen Spitzentitel werden. Dadurch habe ich halt schon das Gefühl, dass ich einen ganz guten Überblick zum Beispiel da habe, was so dieses traditionelle Buch, der traditionelle Buchmarkt angeht. Und gleichzeitig würde ich halt aber auch sagen, dass ich durch mein Social Media, auch inklusive Twitch und so, relativ gut vernetzt bin, was halt so vielleicht eher so Indie-AutorInnen angeht und auch nochmal vielleicht ein bisschen kleinere AutorInnen, die teilweise natürlich auch ein Publikumsverlegen sind, Verlagen sind, aber halt auch insgesamt. Dadurch würde ich schon behaupten, dass ich einen ganz, ganz guten Überblick darüber habe, was läuft und was nicht. Es gibt auch, ich vergesse ihren Namen, es tut mir mega leid, aber es gibt zum Beispiel auch die eine Autorin, ich glaube, sie ist Lektorin, ich bin mir nicht ganz sicher, die zum Beispiel einmal die Woche einen Post darüber macht, was jetzt in der letzten Woche in der Buchbubble abgegangen ist. Und dadurch würde ich behaupten, dass ich schon relativ viel mitbekomme, weil mich das natürlich auch interessiert und ich dann viel up-to-date bin und die Dinge, die ich nicht mitbekomme, bekommt dann teilweise der Chat auf Twitch mit und dann fragen die mich im Stream so, was hältst du davon oder wie stehst du zu dem und dem, und dann bin ich halt live auf Twitch, dass ich dann anfange, mich zu belesen und so. Ist dann je nach umfangreich, also je nachdem, wie umfangreich das Thema ist, ist es dann halt, dass ich dann auch sage, hey, ich kann jetzt hier dazu nichts sagen, dazu muss ich mich weiter belesen. Oder man guckt halt, ob man insgesamt irgendwie was findet, um da Aussagen zu treffen. Aber ich würde schon sagen, dass ich sehr, sehr viel mitbekomme, einfach weil es auch teilweise mein Job ist und mich es halt auch interessiert. Das heißt, ich verbringe auch viel Zeit in meiner Freizeit damit, mich dazu zu überlesen. Und es passiert so viel. Also es ist der Hammer, weil einfach so viele Menschen in dieser Buchbubble sind und so viel Shit immer passiert. Und wenn man dann nochmal anfängt, vielleicht aufs Internationale zu gehen, also vor allen Dingen mit auch Blick auf die USA, da passiert ja auch gerade super viel. Und da würde ich aber sagen, da bin ich dann eher weniger informiert, als was jetzt Deutschland oder so angeht.
Ja, also so wie ich jetzt rausgehört habe, neben dem ich sag mal, Buchladen, dann auch viel Social Media,
ja.
Wo ich mich ja eher so ein bisschen raushalte. Aber Studien zeigen ja, Social Media macht unglücklich, also von daher ist das nicht so schlimm.
Ich würde sagen, es kommt sehr drauf an, wie man dran geht und wie man es benutzt. Weil, also klar, man kann, glaube ich, sehr schnell in diese Spalte rutschen, dass Social Media einen unglücklich macht, weil man super viel sich vergleicht und einfach sieht, dass es zum Beispiel bei anderen läuft und bei einem selber nicht. Oder dann halt auch zum Beispiel Äußeres vergleicht oder sowas. Aber ich glaube auch, dass es sehr viel, wenn man sich die richtige Bubble aufbaut, dass es dann weniger ist. Beziehungsweise wenn man immer wieder quasi sich erinnert, okay, nur weil die andere Person Erfolg hat, heißt es nicht, dass ich keinen Erfolg haben werde, sondern halt einfach dieses... Ja, und wenn man es halt zum Austausch nutzt und sowas, kann ich mir vorstellen, also zum Beispiel für mich ist es halt oftmals, dass ich sage, ich würde sagen, dass es für mich ein sehr, sehr gutes Tool ist, um auch sich zu connecten und auszutauschen und sich auch gegenseitig zu motivieren. Und dass es nicht nur unglücklich machen kann, sondern dass es auch eine Riesenchance ist, dass es einen gegenseitig glücklich machen kann. Also zum Beispiel, ich habe über Social Media so viele tolle Menschen kennengelernt, die jetzt mittlerweile ein enger Teil meines Lebens sind. Quasi, wenn wir WhatsApp dazu zählen, dann haben wir uns auch über Social Media kennengelernt. Just saying.
Ja, ich glaube, bei mir fehlt auch bei Social Media so dieser Elan, das machen zu wollen. Also für mich ist das ja mehr so ein Kanal, was weiß ich, wenn ein neuer Blogbeitrag erscheint, dass der dahin veröffentlicht wird. Ne? Aber ich könnte ja zum Beispiel auch, was weiß ich, irgendwie, wenn ich jetzt ein Buch veröffentliche, da irgendwie mehr Werbung machen und so. Und oder irgendwie, ne, also mehr so, was du halt machst, so mehr machst. Und ich weiß nicht, ob man das dann, also ob es dann so das Gefühl, da bin ich einfach nicht die Art Mensch, für die das irgendwie so macht und irgendwie gut findet. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich mache das jetzt, würde das dann vielleicht nach ein paar Wochen wieder einschlafen, weil ich dann so denke so, ah, nee, eigentlich,
Schläft aber bei mir auch sehr oft ein, muss ich sagen. Also ich glaube, ich hatte jetzt letztens mal gezählt, ich habe 2025, glaube ich, 10 Posts auf Instagram veröffentlicht oder so. Also das ist echt nicht viel. Ich habe auch irgendwie nicht viel gemacht das Jahr. Und dementsprechend, also das ist auch immer mit Arbeit verbunden, das auf jeden Fall, weil man einfach, ja, du brauchst erstmal Dinge, die du posten kannst, du brauchst erstmal Bilder, du brauchst irgendwie den Gedanken, was du machen möchtest. Also es ist auch mit super viel Arbeit verbunden, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen zum Beispiel Instagram ist nochmal anstrengender als zum Beispiel als Threads oder so. Bei Threads schreibst du einfach hin, was du denkst, so. Und bei Insta brauchst du ja dann zum Beispiel immer noch ein Bild oder sowas. Aber ja.
Ja, das Essen fotografieren ist ja dann auch nicht immer die Lösung, ne?
Das ist auch, obwohl das geht gerade wieder besser. Also das war jetzt ja lange Zeit out, würde ich sagen. Mittlerweile ist es irgendwie, kommt das langsam wieder, was ich sehr faszinierend finde. Ja.
Na gut, was hast du denn im Dezember noch so gemacht, außer dein Essen fotografiert?
Ich glaube tatsächlich im Dezember sogar gar nicht. Also ich mache es hin und wieder mal, wenn ich irgendwie essen gehe und das Essen besonders fancy aussieht oder sowas. Oder ich besonders stolz auf das bin, was ich selber gekocht habe. Aber das ist super selten. Naja, aber also ich habe in meine Notizen habe ich nur ha geschrieben. Und das ist, glaube ich, fasst es ganz gut zusammen. Ich habe eigentlich nicht wirklich was gemacht. Dezember ist immer mega anstrengend, schon alleine, weil es Dezember ist mit den ganzen Feiertagen und Weihnachten und Silvester und sowas, ist das sehr, sehr anstrengend. Und dazu arbeite ich gerade in einem Buchladen. Das heißt, das ist nochmal anstrengender. Ich habe super lange Schichten, also darf ja nicht viel arbeiten. Ich darf ja nur so 20 Stunden oder so die Woche machen. Und es macht, ich habe mitbekommen, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt 4-mal die Woche für 5 Stunden da bin oder 3-mal die Woche für so 7 Stunden jeweils, grob 7 bis 8 Stunden. Und das ist schon so diese 7, 8, ich hatte jetzt letztens auch eine 9-Stunden-Schicht, ist schon unfassbar anstrengend, auch alleine, weil du die ganze Zeit auf dem Bein bist. Also wir können uns außer in der Pause auch nicht hinsetzen. Und dementsprechend ist es einfach, dass ich dann die Zeit dazwischen, also meine 3, 4 freien Tage, die ich dann pro Woche habe, die ich dann brauche ich dann auch wirklich zum Regenerieren. Und dementsprechend läuft auch gerade schreibmäßig nicht so viel. Ich bin eigentlich gerade dabei, 3 Bücher zu überarbeiten. Ja, das läuft nur so mäßig. Naja, ich hoffe, jetzt im Januar wird es besser. Und ja, aber eigentlich, es macht trotzdem Spaß. Also das ist ja, glaube ich, auch, was ich sehr faszinierend finde. Also ich habe ja auch vorher schon im Weihnachtsstress in anderen Läden gearbeitet und fand es dann teilweise echt grauenhaft, wo ich dann mir gewünscht habe, dass meine Schichten endlich durch sind. Aber im Buchladen geht es voll, weil die meisten Leute trotz allem super geduldig sind, super freundlich sind. Sie verstehen auch, wenn du sagst, ja, ich kann gerade nicht beraten, weil es stehen gerade 50 Leute an der Kasse. Ich musste erstmal, also 50 Leute ist schon ein bisschen viel, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber man hat das Gefühl, dass die geduldiger sind und dementsprechend, ja. Und ja, dementsprechend, es macht schon Spaß, aber es ist halt auch super anstrengend. Und dementsprechend fällt gerade einfach so Schreiben, Überarbeiten und so weiter, fällt alles hinten runter, was ich sehr, sehr schade finde.
Ich glaube, das ist im Buchladen auch so. Du gehst halt in den Buchladen in den seltensten Fällen mit dem Gefühl rein, ich muss jetzt ganz schnell das und das kaufen und dann weiter. Sondern du sagst halt, ach, auch ein bisschen schmökern noch, mal gucken, was so ist. Und ach, hier das Buch und das Buch. Und dann ist es dir, glaube ich, auch egal, wenn du da noch einen Moment länger an der Kasse stehst oder so, ne?
Ja, also es gibt auch die Leute, die so sagen, so, hey, ich muss jetzt schnell los, weil, keine Ahnung, ich habe noch eine halbe Stunde, bis mein Bus fährt und der fährt jetzt in 2 Minuten oder so. Also die Leute gibt es natürlich auch. Oder Leute, die ein bisschen Stress haben. Klar, gibt's immer. Aber die meisten gehen mit einem ganz anderen Mindset in einen Buchladen als zum Beispiel Lebensmittel einkaufen. Weil Lebensmittel einkaufen musst du gefühlt fast täglich tun. Und dementsprechend ist es nochmal eine ganz andere Sache. Und die meisten Leute haben auch echt viel Humor, das muss ich sagen. Das macht so viel Spaß, weil ich dann immer dumme Witze machen kann und die meisten Leute lachen dann auch. Manchmal gucken sie dich an, als wärst du so der dümmste Mensch. Aber hin und wieder geben sich auch lustige Situationen.
Ich finde die Argumentation aber nicht ganz schlüssig, weil Bücher kaufen muss man auch jeden Tag, täglich, wenn es nicht so ins Geld gehen würde, ne?
Das Gute ist, ich muss ja wenig Bücher bezahlen. Das ist die gute Sache daran. Ich bekomme ja sehr viele Leseexemplare. Aber ich kaufe tatsächlich jetzt auch schon mehr Bücher. Also es ist schon jedes Mal, wenn ich an der Kasse bin und selber ein Buch kaufe, fragt mir eine Kollegin so, ja, warum kaufst du das? Warum lässt du dir das nicht einfach als Leseexemplar geben? Und ich bin so, weil ich auch Bücher kaufen möchte, bitte.
Ja. Na gut, das Thema Bücher ist, glaube ich, unser Thema hier im Podcast. Wir wollen
wirklich?
Ja, wir wollen ja aktuelle Bücher vorstellen und natürlich auch Bücher, die wir vielleicht mal in der Vergangenheit gelesen haben. Wobei wir, ich glaube jetzt so, nachdem wir uns ein bisschen eingegruft haben über die Jahre, aktuell mehr so Bücher immer vorstellen, die wir ja auch wirklich in dem Monat gelesen haben.
Ja.
Und da wäre dann für mich die Frage, ja, was ist denn dein erstes Buch, was du uns heute mitbringst?
Ich würde einfach mal mit einem Weihnachtsbuch anfangen, weil ja, Weihnachten ist jetzt vorbei, aber ich hatte dann doch irgendwie plötzlich nochmal Lust, ein Weihnachtsbuch zu lesen. Das heißt Ein Prinz an Weihnachten. Und das ist ja so voll mein Ding, Royal Romance zu Weihnachten. Ich liebe es. Und deswegen war ich so, muss ich lesen. Und es geht tatsächlich um ein, ich wollte gerade MLM sagen, aber das ist nicht. Das ist nicht was es ist. Also es ist ein Man-Loving Man. Also es ist eine Gay-Geschichte zwischen zwei Typen. So, sehr viele Worte für keine Aussage. Und es geht um den Prinzen, den Thronprinzen, der jetzt vor kurzem unfreiwillig geoutet wurde und der jetzt einfach gar keinen Bock mehr auf irgendwas hat und vor der Presse fliehen will, weil er es absolut gar keine Lust hat, da weiter von dem belagert zu werden und quasi, dass die das Outing noch groß und breit treten. Und der stolpert dann mehr oder weniger über einen Jurastudent im Park. Also es ist der Hyde Park, also es spielt in England, also Großbritannien. Und durch eine lustige Verkettung an Zufällen beschließen die beiden dann, dass sie über Weihnachten ihn zur Familie von diesem Jurastudenten fahren und die leben, also diese Familie lebt mega abseits in den schottischen Bergen, so auch kein Internetempfang und gar nichts. Und damit es aber eine Erklärung gibt, dass der Prinz, also dass er den Prinz jetzt mitbringt, tun die beiden so, als würden sie daten. Und ich mag Fake-Dating-Geschichten ganz gerne und es ist auch super cute zwischen den beiden. Und war wie immer sehr viel romantische Winter-Feelings. Es wird tatsächlich ein bisschen spicy. Ich hatte nicht erwartet, dass es so spicy wird, aber das ist okay für mich. Und ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Man hatte schon ein bisschen Weihnachtsfeeling währenddessen. Wer hätte das gedacht? Aber ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und es war auch einfach, ich glaube, ich habe das in 2 Tagen durch. Es war jetzt auch nicht mega dick, aber es war einfach so schön und es hat sich so schnell lesen lassen. Und danach habe ich gesehen, dass es irgendwie, ich glaube, 7 Teile oder so von dieser Reihe gibt. Also nicht immer von den beiden, sondern auch noch von anderen Leuten. Und ich war so, ja, ich glaube, ich weiß, was ich jetzt 2026 tun werde. Ich glaube, ich werde diese ganze Reihe lesen.
Vielleicht kannst du ja nochmal für den Unwissenden, also damit meine ich mich, erklären, was denn genau Fake-Dating ausmacht. Also was sind da so die Kriterien?
Also an sich ist Fake-Dating einfach genau das, wonach es klingt. Es geht um 2 Menschen, die eigentlich nicht zusammen sind und jetzt aus irgendeinem Grund so tun müssen, als wären sie es. Ich glaube, eine der berühmtesten, eine der bekanntesten Dinge davon ist tatsächlich die erste Staffel von Bridgerton. Ich glaube, das hat das auch relativ groß gemacht, den Trope. Also, aber am Ende ist es halt für den Autor oder Autorin selbst überlassen, was diese Person mit diesem Trope machen will. Aber die Voraussetzung ist quasi, du hast 2 Personen, die nicht zusammen sind und aus irgendeinem Grund jetzt tun müssen, als wenn sie daten würden. Und meistens passiert es dann tatsächlich, dass sie sich in all diesem dann näher kommen und sich verlieben und am Ende tatsächlich zusammen sind. Also zumindest okay. Im Romance-Genre. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Fake-Dating-Story im Thriller oder Krimi gibt. Da könnte das nochmal anders aussehen. Das weiß ich nicht.
Am Ende sind alle tot. Ja,
das sowieso. Genau. So, dann sag mal, was hast du uns Schönes mitgebracht? Wahrscheinlich nichts mit Fake-Dating, obwohl das schon lustig wäre.
Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, was wir bereits schon mal hatten, nämlich 1984. Das hatten wir ja irgendwann schon eine Weile her in unserem Podcast. Und wir es ja auch nicht kategorisch ausgeschlossen haben, dass wir einfach Bücher mal doppelt vorstellen, sozusagen. Hintergrund war, ich habe es jetzt nicht irgendwie mit Absicht ausgesucht, sondern wie gesagt, ich habe ja einen Buchclub besucht, wo man halt dann irgendwie ein Buch hat. In dem Fall war halt 1984 dran. Und jeder dann halt so über das Buch erzählen konnte und dann halt sich über das Buch ausgetauscht wurde und man da auch ja eine sehr, sehr interessante Diskussion dann hatte über die unterschiedlichen Aspekte des Buches und wie sich das so auswirkt. Wer 1984 nicht kennt, ist es eine Dystopie. Der Protagonist Winston Smith arbeitet halt im Ministerium für Wahrheit und die passen halt die Vergangenheit immer so an, dass sie zur Parteilinie passt und die Partei kontrolliert halt das Denken, die Sprache, die Geschichte, die Gesellschaft in diesem Buch sieht auch so aus, dass wir da irgendwie ein paar Prozent haben, die zur inneren Partei gehören, dann ein paar, die zur äußeren Partei gehören und alle anderen sind die sogenannten Proleten und Winston beginnt halt kritisch zu denken und sich zu widersetzen, beginnt dann auch eine Beziehung und ich glaube, man kann das soweit spoilern, also wie gesagt, wir werden hier auch meistens ja, grundsätzlich so ein bisschen spoilern, aber so bei Klassikern ist es ja auch meistens bekannt, worum es im Groben so geht. Er hat dann halt diese Beziehung, das wird am Ende irgendwie entdeckt, dass er sozusagen Gedankenverbrechen begeht, wird verhaftet, gefoltert im Ministerium für Liebe. Und interessant ist halt, also ich habe mal den Film gesehen, zumindest kann ich mich da ganz lose dran erinnern, muss schon ewig her sein, und den fand ich unglaublich langweilig. Und als ich jetzt ins Buch reingelesen habe, also die deutsche Übersetzung, eine aktuellere deutsche Übersetzung, muss ich sagen, dass das Buch doch sich sehr viel spannender las. Es gibt da auch so Teile, wo dann aus einem anderen Buch vorgelesen wird und was manche Leute dann mehr so ein bisschen langweiliger fanden, aber auch das fand ich eigentlich relativ spannend. Eine Sache, die mich rausgerissen hat, in diesem Regime gibt es einen Gegner, einen Revolutionär, der heißt Goldstein. Und der wird dann von Winston, also der Erzähler erzählt ja auch immer so ein bisschen aus Sicht von Winston mehr oder weniger. Da wird dann halt gesagt, ja, er sehe irgendwie jüdisch aus und da werden noch weitere Vorurteile dann reproduziert, die so aus der Nazi-Zeit auch kommen, beziehungsweise vielleicht auch schon davor. Und das, ja, soll halt zeigen, wie die Propaganda in diesem System wirkt. Aber es hat mich dann doch so ein bisschen rausgeworfen und er hatte das ja 1948 hatte das ja George Orwell geschrieben. Und ich fand es dann so ein bisschen an der Stelle, wo ich gesagt habe, na okay, das hätte man damals auch schon anders schreiben können. Also dieser Rückgriff auf diese Vorurteile, den fand ich eher, hat mich dann wirklich rausgeworfen. Ansonsten muss ich sagen, fand ich es eigentlich ziemlich interessant, dass man auch wirklich so über bestimmte Sachen sich Gedanken macht, dass halt ja über die Sprache, also es gibt ja da dieses Neusprech, wo es halt darum geht, immer die Sprache immer weiter einzudampfen und dass man halt bestimmte Sachen nicht mehr sagen kann am Ende, weil einfach die Wörter dafür fehlen und natürlich die komplette Überwachung und auch die Manipulation der Geschichte, wo dann halt versucht wird, dieses Weltbild der Leute halt zu kontrollieren und umso, ja, dass halt praktisch Leute, die dann neu auf die Welt kommen, da entsprechend noch weniger Widerstand dem System entgegensetzen. Es gibt ja auch dieses Neusprech dann, also die so heißt dann diese Sprache, die halt das begrenzen soll. Interessant, in älteren deutschen Übersetzungen heißt das dann auch Zwiedenk. Und da geht es halt darum, ja, dran zu glauben, dass 2 plus 2 gleich 5 ist, aber halt auch zu wissen, dass 2 plus 2 halt 4 ist, wenn es halt zum Beispiel für wissenschaftliche Geschichten benötigt wird. Und grundsätzlich fand ich jetzt ein Buch, wo man wirklich drüber nachdenkt und auch das Ende dann ja so ein bisschen anders ist, als man das vielleicht vermutet. Und am Ende gibt es dann ja noch so einen Anhang, der so ein bisschen aus der Vergangenheitsform erzählt, wie Neusprech funktioniert. Und was da so schön dran ist, es erzählt so ein bisschen in die praktisch Neusprech aus Sicht der Vergangenheitsform. Das heißt, man hat dann am Ende nochmal durch diesen Anhang so ein klein bisschen Hoffnung, dass das Regime vielleicht dann doch gestürzt wurde. Ja, aber ansonsten fand ich auch, ich habe es jetzt in der deutschen Übersetzung gelesen und las sich auch aus heutiger Sicht relativ flüssig. Ich weiß jetzt nicht, wie es für einen englischsprachigen Leser ist, ob dann sehr viele Wörter drin benutzt werden, die vielleicht heutzutage gar keine Bewandtnis mehr haben. Also das stelle ich mir mal schwierig vor, wenn wir jetzt irgendwie Goethe lesen. Da ist ja auch ein ganz anderer Wortschatz drin und ob das da auch schon zum Tragen kommt oder ob das Buch ja neu genug ist, dass man das sozusagen ja nicht hat.
Ja, ich fand es tatsächlich sehr interessant, wie du das nochmal zusammengefasst hast und alles. Und ich habe gerade, während du das erzählt hast, habe ich überlegt, was ich damals eigentlich dazu gesagt hatte zu dem Buch. Aber ich erinnere mich kaum noch. Aber ich weiß doch, dass ich das Buch eigentlich auch super gut fand. War sehr interessant und es ist, glaube ich, auch aktueller denn je. Obwohl ich sagen muss, ich fand an dem Punkt, wo dann das andere Buch zitiert wurde, da hat mich das tatsächlich verloren. Das fand ich dann zu theoretisch und hat mich nicht mehr gepackt. Obwohl ich dann sagen muss, diesen Theorieteil ganz am Ende über Neusprech, den fand ich wieder super spannend. Und ich glaube, ich erinnere mich tatsächlich an diesen Anhang mehr als an andere Details aus diesem Buch. Also was ich schon faszinierend finde, weil ich einfach weil sich das einfach sehr realistisch angefühlt hat, wie dieses Neusprech erfunden wurde und was der Zweck ist und wie das alles funktioniert. Und wenn man sich das zum Beispiel auch Sprache anguckt, wie sich Sprache entwickelt, wird Sprache in der Tendenz ja eigentlich einfacher. Theoretisch, wenn da jetzt quasi niemand von außen einwirkt. Und in diesem Buch ist es jetzt ja sehr quasi, dass es vorgegeben wird, wie die Sprache sich entwickelt. Aber dass es dann trotzdem quasi dieses Vereinfachungsding trotzdem stattfindet, fand ich dann sehr faszinierend.
Ja, ich denke auch, man kann halt sagen, 1984 ist ein Feel-Good-Buch für die ganze Familie. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und lest es unbedingt euren kleinen Kindern vor. Auf jeden Fall.
Ja, nee. Also was man ja vielleicht auch immer vergisst, so am Ende sind ja dann doch noch so ein paar Folterszenen, ne, wo man dann, die man so, wenn man es vielleicht mal früher in der Schule oder so gelesen hat, an die man sich ja oft auch nicht erinnern kann, ne?
Ja, also ich glaube, wir haben das nicht in der Schule gelesen, aber ich meine, wir haben Farm der Tiere damals gelesen und da war das quasi auch, dass ich das nach ein paar Jahren nochmal wieder gelesen habe und ich glaube, es ist ganz gut und wichtig, das auch in der Schule zu lesen und zu besprechen, aber ich glaube, auch in der Schule hat man gar keinen Bock da drauf. Also dann ist das auch, wenn man das nicht freiwillig liest, ist es, glaube ich, auch, dass man dann sehr viel einem über den Kopf hinweggeht und so. Und das ist ein bisschen schade, aber klar, was willst du tun? Obwohl ich jetzt mitbekommen habe durch die Arbeit im Buchladen, dass jetzt scheinbar es mehrere Schulen gibt, bei die jetzt tatsächlich den ersten Teil von Tribute von Panem lesen in der Schule, was ich super cool finde.
Ich glaube, das kommt auch ein bisschen moderner rüber, weil auch der Schreibstil vielleicht ein anderer ist, ne?
Ja, und du hast ja trotzdem super viel auch von ähnlicher Kritik, die ja auch in 1984 drin vorkommt. Also.
Ja. Gut, und dein nächstes Buch ist das fröhlicher als mein letztes?
Vielleicht. Es heißt Terror at the Gates von Scarlett Sinclair. Das ist ja eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Wir erinnern uns an dieses eine große Hades und Persephone Retelling, das auch von ihr Touch of Darkness. Und seitdem lese ich quasi alles, egal was sie schreibt. Und muss sagen, Terror at the Gates ist wirklich, wirklich gut. Es ist so ein bisschen, glaube ich, dann doch noch zum Jahreshighlight von 2025 geworden. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, wie man das gut zusammenfassen kann. Es ist quasi, es spielt in einer Stadt, die heißt Eden. Wir haben Lilith als Hauptperson. Und das heißt, man hat so, ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen in dem Gefühl reingegangen, dass es irgendwie so ein Retelling zu Lilith werden könnte, weil sie ja auch schon in der Mythologie beziehungsweise im Christentum ja eine wichtige Rolle, mehr oder weniger wichtige Rolle einnimmt. Aber so ist es tatsächlich fast gar nicht. Es geht tatsächlich, sie ist die Tochter einer wichtigen Familie und hat dann denen aber den Rücken zugewandt. Das ist, glaube ich, so, was man am besten dazu sagen kann. Es gibt aber auch, was mich tatsächlich am meisten fasziniert hat. Es gibt Magie, die kann aber zum Beispiel nur durch Frauen gewirkt werden, aber mit der Hochzeit zwischen einem Mann und einer Frau kann halt der Ehemann auf die Magie zugreifen. Und dadurch werden halt versucht, Frauen klein zu halten und schnell zu verheiraten, damit der Ehemann auf ihre Magie zuwirken kann. Und jetzt ist quasi das große Ding, dass sie heiraten soll. Und sie hatte eigentlich gar keinen Bock drauf, weil sie mag ihre Magie selber sehr gerne und will sie gerne behalten und will sie nicht teilen. Und ist deswegen so ein bisschen auf der Flucht vor ihrer Familie und hält sich mit Diebstählen über Wasser und stiehlt einen Dolch, der plötzlich anfängt, alle Menschen, die diesen Dolch anfassen, umzubringen. Also dieser Dolch bringt alle Menschen um, die diesen Dolch anfassen, aber sie nicht und noch ein, zwei andere Personen nicht. Und sie versucht dann herauszufinden, was jetzt mit diesem Dolch ist, warum der manche umbringt und manche nicht und was es eigentlich mit der Kirche als an sich zu tun hat. Und ich würde schon sagen, es ist tatsächlich super viel Kirchenkritik mit drin. Es ist super viel Kritik des Patriarchats drin in diesem Buch. Es ist auch an vielen Stellen ein sehr feministisches Buch. Und ich habe es geliebt. Und es ist auch einfach, es ist wunderschön. Dieses Buch ist einfach, es sieht einfach auch so wunderschön aus. Und ja, genau. Ich glaube, besser kann man es auch nicht zusammenfassen. Oder besser kann ich es nicht zusammenfassen. Das ist möglich.
Ja, es klang jetzt auf alle Fälle nicht so nach Feel Good Book. Also es klang schon ein bisschen ernster vom ganzen Themenspektrum her, oder?
Ja, schon. Wir haben da auch trotzdem eine kleine Love Story drin. Die ist relativ slow burn, aber zumindest die Interaktion zwischen den Zweien haben sich schon immer sehr, sehr angenehm angefühlt. Also das waren so Feel-Good-Momente, würde ich sagen, in einem Nicht-Feel-Good-Buch, weil es wird dann auch eine Person, also es stirbt dann zwischendrin noch eine Person, der Hauptperson relativ nahe steht. Und also es ist wahrscheinlich Spaß für die ganze Familie nicht, weil es wird auch spicy. Es wird explizit, also ja.
Schön, dass wir die weihnachtlichen Klassiker heute alle vorstellen im Januar.
Das ist kein weihnachtlich.
Ja, ich weiß, ich wollte nur noch mal auf unsere Gute-Laune-Sektion ja, heute hinweisen.
Ich habe gerade mir noch angeguckt, was mein drittes Buch ist. Das wird auch nicht wirklich lustiger, aber es wird auch spicy. Also ich habe dieses Mal nur Spicy-Bücher dabei. Es tut mir nicht leid. Hast du ein schöneres Feel-Good-Buch dabei? Ich setze alle Hoffnung in dich.
Es ist auf alle Fälle ein schönes Buch. Es heißt Der Ursprung der Liebe von Liv Strömquist. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und Sie ist schwedische Comiczeichnerin und Radiomoderatorin, wenn man Wikipedia glauben darf, und hat ja eine Art, ja, Graphic Essay gemacht. Also du hattest ja letztes Jahr, beziehungsweise auch in der letzten Episode, ja diese Geschichte, dieses Comicbuch, Booklof hieß es, vorgestellt. Und hier sowas Ähnliches, aber wirklich mehr so als ja grafische Novelle beziehungsweise Essay. Und der Titel klingt ja erstmal irgendwie interessant, Der Ursprung der Liebe. Und ich hatte mich ein bisschen so gefragt, ja, worauf bezieht sich der Titel? Und im Laufe des Buchs bekommt man es dann halt auch mit. Es geht halt darum, ja, auch so um romantische Liebe in der heutigen Zeit, eher um, wie Themen halt zusammenhängen. Ich finde es ein bisschen schwierig zu beschreiben, worum es genau geht, weil es ist, ja, würde ich schon sagen, relativ komplex und es bringt einen auf alle Fälle zum Nachdenken. Also es fängt zum Beispiel damit an, dass es um die, sie nennen es da die Viererbande geht, also so Leute wie Charlie Sheen und Jerry Seinfeld, Tim Allen, die halt ja so Witze machen vom Schema her, wir sind verheiratet, aber wir sind irgendwie genervt von unseren Frauen. Und da unter anderem dann so in einem Comic-Panel dieses Essays schreibt, ich zitiere das mal, und obwohl Two and a Half Men keine Science-Fiction-Serie ist, gibt es dort immer wieder das übernatürliche Phänomen, dass 20-jährige Models eine lebenslange monogame Beziehung mit Charlie Sheen eingehen wollen. Und das zieht sich dann immer so weiter durch, auch zum Beispiel mit Sachen, ja, Frauen, die halt mehr so beziehungsgeprägt sind und Männer, die halt mehr so anders geprägt sind, keine engen emotionalen Verbindungen irgendwie eingehen und da so ein bisschen versucht wird herauszuarbeiten, wie das kommt. Also da wird dann auch das Ganze wissenschaftlich unterfüttert und dann gibt es auch mal so eine Studie, die es in der schwedischen Zeitung 2008 mal gab. Da wurden 6000 Kinder gefragt, mit wem redest du, wenn du traurig bist? Und 41% haben Mama gesagt, 24% Freundinnen, 12% andere Personen, 11% niemand und 5% haben praktisch Papa gesagt. Und solche Sachen werden halt auf eine sehr feministische Art und Weise thematisiert. Teilweise sehr, sehr bissig. Es werden in den unterschiedlichen Geschichten unterschiedliche Aspekte begutachtet, zum Beispiel die Pflege-WM, wo es halt darum geht, dass Frauen irgendwie ihre todkranken Männer pflegen und wenn Männer das irgendwie machen, sie dann stattdessen eine andere Frau dafür einspannen. Auch dass zum Beispiel romantische Liebe heutzutage, was wir so haben und ja mehr so gesehen werden kann, wir hatten das so echt schön ausgedrückt, dass romantische Liebe ja irgendwie eine private Mini-Religion ist mit zwei Leuten. Ich finde, trotz allem, was ich jetzt so gesagt habe, dass ich das noch gar nicht so gut zusammengefasst habe, was alles drin ist in dem Buch, weil es einen doch wirklich zum Nachdenken bringt und man dann halt über die Sachen ja viel nachdenkt, vielleicht auch als Mann ein bisschen mehr als Frau, das weiß ich nicht. Es bringt einen auf alle Fälle wirklich zum Nachdenken und dass man halt auch so ein Gefühl kriegt, dass bestimmte Sachen halt ja kulturell kommen und nicht einfach irgendwie Gott gegeben sind. Also zum Beispiel wird da auch gezeigt, wie halt monogame Beziehungen sozusagen entstehen und warum, weil zum Beispiel die Männer dann irgendwie ja das ganze Vermögen hatten, das Monopol auf, sie dürfen arbeiten und die Frau dann sozusagen als einzige Handelsware, so beschreibt sie das in dem Buch, dann nur noch Sex hatten und deshalb ist halt nur Sex mit der Ehe zusammen gab, was dann auch so ein bisschen Richtung Kapitalismus dann in dem Buch geht und unterschiedlichste Themen werden dann auch, ich sag mal, bekannte Personen wie Britney Spears, Lady Diana, Prinz Charles, auch mit im Buch angesprochen und zur Illustration mit benutzt. Also sehr bissig, trotzdem durchaus humorvoll, aber ich würde schon sagen, ja, sehr auch zum Nachdenken wirklich anregend und dass man dann vielleicht auch so bestimmte Sachen bei sich selbst entdeckt und so sagt, ja, so ist es und vielleicht auch dann den nächsten Schritt macht und drüber nachdenkt, was kann man machen, damit es in Zukunft vielleicht besser wird.
Das ist super interessant. Ich muss tatsächlich zugeben, als du meintest, eine grafische Novelle, dachte ich mir so, das habe ich ja noch nie gehört, bis mir dann aufgefallen ist, du meinst Graphic Novel, das ist ja super common thing. Ich glaube, ich sitze heute einfach manchmal ein bisschen auf dem Schlauch. Also klingt tatsächlich super interessant. Ich glaube, das packe ich mir auf meine Leseliste.
Also das kann ich wirklich empfehlen. Es ist aber definitiv, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt viel gute Literatur, weil es dadurch sehr, sehr, sehr zum Nachdenken anregt. Und hat irgendwie 120 Seiten, aber dadurch, dass es ja auch Comic ist und nicht ganz so viel Text, wobei man muss sagen, einige Seiten sind dann schon sehr textlastig, aber man ist relativ schnell durch. Aber ich glaube, das ist dann eines von den Büchern, die im Nachgang einfach mehr nachhallen, über die man mehr nachdenkt, und dann ja so über heutige Beziehungsrealitäten und vielleicht auch Gesellschaftsrealitäten ein bisschen tiefer nachdenkt und sich da seinen Kopf macht.
Ja, aber ich meine, du hast ja auch gesagt, dass es schon ein bisschen auch humorvoll ist. Von daher kann man vielleicht, ja, ich werde es lesen und dann, glaube ich, nächsten Monat berichten oder so. Nein, bis ich irgendwann auf meiner Leseliste so weit bin, dauert es noch so 10 Jahre oder so. Naja.
Wie gesagt, man kann es schnell zwischendurch lesen, aber ist dann, glaube ich, gedanklich ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, bis auf deine erste Geschichte haben wir ansonsten heute noch keine leichte Literatur vorgestellt. Ändert sich das jetzt vielleicht bei der dritten Geschichte?
Nicht so richtig. Mein drittes Buch ist Rabbit. Also nicht wie der Hase, sondern R-A-B-I-D. Ich weiß nicht mehr, was das auf Deutsch heißt. Hätte ich vielleicht im Vorhinein googeln sollen. Wäre vielleicht gut gewesen. Es ist eine Werwolfsgeschichte. Und es quasi in dieser Welt ist es so, dass zu einem gewissen, ich glaube, einmal im Jahr findet eine Zeremonie statt, in dem Personen, die noch nicht ihren Werwolfsgeist empfangen haben, aber halt als quasi Werwölfe sind, ihren Werwolfsgeist empfangen können. Und ab diesem Zeitpunkt können sie sich dann zum Beispiel auch verwandeln und sind dann quasi Mensch und Tier in einem Körper und teilen sich dann quasi zu zweit diesen Körper, der sich aber auch verwandeln kann in einen Wolf. Ganz grob runtergebrochen. Und es beginnt quasi damit, dass die Hauptperson jetzt kurz vor ihrem Ritual steht, um diesen Werwolfsgeist zu empfangen. Und hat sich eigentlich ihr gesamtes Leben darauf gefreut. Aber kurz vorher ist ihre Mutter gestorben und ihre Mutter war quasi ihr Schutzschild vor dem Alpha ihres Rudels. Der Alpha will unbedingt mit dieser Hauptperson zusammen sein, will da unbedingt Dinge mit ihr tun, auf die sie keine Lust hat. Und sie hat Angst davor, dass aber ihre Wölfin quasi den Alpha möchte, weil alle Wölfinnen quasi den Alpha wollen und versucht wegzurennen, schafft es aber nicht, bäumt sich dann quasi, also rebelliert dann mehr oder weniger gegen den Alpha, bekommt dann ihren Wolfsgeist. Und es ist tatsächlich eine relativ düstere Geschichte, was da alles abgeht. Und es läuft dann darauf hinaus, dass ihr Rudel dann sagt so, nee, wir haben keinen Bock mehr auf dich, und sie auf dem Land von dem grauenhaftesten Werwolfsrudel der Welt quasi aussetzt, weil die meinen so, wir haben keinen Bock mehr auf dich, der Tod ist zu gut für dich, also setzen wir dich hier aus, soll sich das andere Rudel um dich kümmern, mehr oder weniger. Und daraufhin ist sie jetzt plötzlich auf diesem Gelände, wird dann tatsächlich auch von diesem anderen Rudel gefangen genommen. Und dann passieren Dinge. Ab da wird es dann ein bisschen happier, würde ich sagen. Weil, ja, es beginnt dann tatsächlich eine Love Story. Und es hat mich manchmal ein bisschen aufgeregt, weil viel von den Problemen, die sie hat oder die sie und ihr Typ haben, einfach durch Reden gelöst werden könnten, weil er versteht halt nicht, dass sie erst seit einer Woche ein Werwolf ist. Sie versteht nicht, dass er nicht weiß, dass sie halt quasi diese Verwandlung in seinen Augen super spät gemacht hat, weil in seinem Rudel ist es halt normal, dass Kinder irgendwie mit 6 bis 10 Jahren oder so ihren Wolfsgeist empfangen. In ihrem Rudel ist es normal, dass die halt das irgendwie so mit 18 bis 20 machen. Und dadurch gibt es halt irgendwie so ein paar Situationen, wo ich mir so denke, wenn ihr einfach miteinander reden würdet, hätten wir dieses Problem nicht. Und es hat mich an manchen Stellen ein bisschen aufgeregt, dieses Buch, weil es war halt die ganze Zeit so, ja, ich habe versucht zu fliehen, ich wurde quasi ausgestoßen aus meinem alten Rudel, in den alle Menschen waren, die ich kannte, die mir jemals etwas bedeutet haben, weil ich mich nicht an einen Mann binden wollte, den ich nicht möchte. Und jetzt ist sie in diesem anderen Rudel und quasi ihre erste Handlung, die sie tut, ist, sich an einen Typen zu binden. Beziehungsweise, also es gibt so ein Ritual und wenn die sich, der Mann muss sie beißen und sie muss den Mann beißen und dann sind sie verbunden für immer. Und es ist halt relativ am Anfang beißt er sie dann und er wartet dann quasi darauf, dass sie ihn beißt und sie ist die ganze Zeit so, ich will das nicht, ich möchte mich jetzt nicht an jemanden binden, ich möchte erstmal ein bisschen quasi leben, ich bin geflohen, beziehungsweise ich habe versucht zu fliehen, ich habe alles aufgegeben, um halt diese Freiheit zu haben und nicht mich auf jemanden verlassen zu müssen, jemand stützen zu müssen, von jemand abhängig zu sein. Und dann plötzlich ist es halt, dann beißt sie ihn doch und ich bin so, und ich war so, Mädel, du hast jetzt hier, keine Ahnung, 300 Seiten versucht aufzubauen, dass du das nicht möchtest und plötzlich tust du das doch und wieso? Also es hat sich an manchen Stellen so angefühlt, dass sie Dinge tut, also die Person Dinge tut, weil die Autorin das möchte und nicht, weil es jetzt hier Sinn ergibt. Und das war ein bisschen doof, aber insgesamt war das Buch sehr schön, also es war sehr angenehm zu lesen. Wie gesagt, auch das war sehr spicy. Ich glaube, das war tatsächlich von allen drei Büchern, die ich gelesen habe, das spicyste. Ich hätte nicht erwartet, dass ich Werwolf-Smut lesen werde, aber ich habe Werwolf-Smut gelesen. Und von daher braucht man es nicht unbedingt. War es trotzdem lustig? Auf jeden Fall.
Ja, das muss ich erst mal sacken lassen. Ich finde es natürlich interessant, wenn du sagst, so dass die Figur was macht, was die Autorin möchte, was ja natürlich irgendwie ja, jetzt könnte man ja vielleicht sagen, das hatten wir glaube ich auch mal bei Autorengeflüster mal in unserem kleinen Serie da behandelt, dass ja Figuren nicht immer das machen, was man möchte, sondern irgendwie man schreibt was und plötzlich machen sie irgendwelchen anderen Krams, den man jetzt nicht so erwartet hätte. Und ich weiß aber, was du meinst, wenn die Figur nicht aus sich selbst heraus handelt, sondern irgendwie das von außen irgendwie reingedrückt bekommt, dann wirkt das immer so ein bisschen komisch und das ist dann, ja, schwierig, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie hast du dich da beim Lesen gefühlt? Das war jetzt nicht so toll, ne?
Ja, es hat mich eher ein bisschen aufgeregt. Ich habe dann einfach drüber hinweggesehen, weil ich war so, okay, wird schon seinen Grund haben. Aber ich glaube, an manchen Stellen hätte es einfach noch mal ein bisschen mehr gebraucht, also ein paar Seiten mehr gebraucht. Aber ich verstehe auch, wenn dann jemand sagt, hey, ich möchte jetzt nicht das Buch noch weiter, also noch ein Kapitel mehr schreiben oder so, weil es gerade in die Dynamik, keine Ahnung, passt oder so. Und ich habe oft das Gefühl, man merkt es, oder zumindest ich merke es schon, wenn Charaktere nicht das tun, was sie tun wollen, sondern was die schreibende Person ihnen quasi aufdrängt. Und wenn man das merkt beim Lesen, dann ist das halt nicht so gut, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber wie gesagt, in dem Moment habe ich einfach drüber, ich habe mich ein bisschen drüber aufgeregt und dann habe ich drüber hinweggesehen, weil ich war so, ja, okay, jetzt ist es so. Jetzt lese ich weiter. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Von daher, ich finde, bis zu einem gewissen Punkt kann man da auch einfach drüber hinwegsehen. Apropos, wissen, wie es weitergeht. Wir wollen ja immer noch aus unseren Büchern lesen. Und du hast uns hoffentlich wieder unseren Lieblingsvogel mitgebracht.
Ja, ein bisschen Winston ist noch da, ja, und ich möchte dich ja nicht enttäuschen, also ja, habe ich Winston mitgebracht.
Ich finde es übrigens lustig, weil von 1984 ist ja auch, die Hauptperson heißt ja auch Winston.
Ja, ich glaube, unser Winston ist ein bisschen besser drauf.
Das stimmt, aber wir haben hier so eine Klammer oder so. Es ist alles ein Kreis, es hängt alles miteinander zusammen.
Genau, und das heutige Kapitel hört auf den Namen Rauch und da lesen wir einfach weiter. Erste Sonnenstrahlen trafen das ausgebrannte Feuer. Winston, Lisbeth und Luna lagen auf dem Boden und schliefen. Winston zappelte beim Schlafen etwas mit den Beinen, während Lisbeth ruhig schlafend auf Winston lag. Nur Luna machte Geräusche, indem sie regelmäßig ein Hü-tü-tü-tü-tü-tü-tü von sich gab. Winston zog wieder Luft ein und riss dann seine Augen auf. »Feuer!« schrie er aufgeregt, während er aufgeregt um das ausgebrannte Lagerfeuer umhertippelte. »Autsch!« hörte er Lisbeth rufen, die auf dem Boden gelandet war. Auch Luna öffnete die Augen. »Was ist denn hier los?« sagte sie, als sie sich das Durcheinander anschaute. Winston wurde etwas verlegen und sagte, »Ich dachte, es brennt.« Er blickte auf die Feuerstelle, aber dort war nur noch Asche zu sehen. »Irgendwas riecht hier aber komisch«, sagte Luna dann. Lisbeth flog zu den beiden und fragte, »Meint ihr?« Wie zwei Hähne, welche im Kreis stolzierten, wanderten Luna und Winston um das Feuer. Sie schauten in diese und in jene Richtung und sie rochen mal hier und mal da. Dann blickten sie sich an und sagten zeitgleich, »Ja, aber hier ist doch nichts weiter«, sagte Lisbeth, schaute nach oben und rief, »Moment«. Sie flog durch die Baumkronen hindurch und schwebte ein paar Momente herum. Geradezu grandios schnell flog sie wieder zu Luna und Winston. »Da ist Rauch«, sagte sie ein wenig außer Atem. »Rauch?« fragte Winston, und Lisbeth erklärte etwas genervt. »Ja, so schwarzes Zeug, welches nach oben steigt.« Winston blickte verdutzt. »Vielleicht auch ein Lagerfeuer?« sagte Luna. »Könnte sein«, antwortete Lisbeth und machte eine kurze Pause und sagte dann, »dann ist es aber ein sehr großes Lagerfeuer.« Winston hörte auf, verdutzt zu schauen, und fragte an die Runde, »wollen wir uns das anschauen?« Lisbeth und Luna nickten, und so gingen die drei in Richtung des Rauches im Wald. Der Weg führte sie weg vom Wasser, tiefer in den Wald hinein. Nach einer Weile ging es ein ganzes Stück abwärts. Blätter auf dem Boden waren mit Wasser durchtränkt. »Das ist ganz schön flutterig«, sagte Luna. Lisbeth und Winston blieben stehen und blickten Luna verwirrt an. »Flutterig?« fragte Lisbeth vorsichtig. Na, wie heißt es denn bei euch? Glitschig.« »Ah«, sagte Lisbeth, und Winston ging gerade wieder los und sagte, »so glitschig ist es nun aber nicht, man muss nur aufpassen.« Kaum hatten diese Worte seinen Schnabel verlassen, machte es Plutsch, und Winston rollte ein paar Meter hinunter. Lisbeth flog ein Stück hinterher und sagte, »so, man muss also nur etwas aufpassen?« Luna und Lisbeth fingen kurz an zu kichern, und Winston rappelte sich wieder auf. »Naja, vielleicht doch etwas glitschiger, als ich dachte«, sagte er, und so gingen die beiden weiter vorsichtig den Hang hinunter. Unten angekommen, blieben sie kurz stehen. Winston roch einen Moment. »Boah, das stinkt ja immer mehr. Was ist denn das für ein Feuer?« sagte er. »Ja, durchaus etwas unangenehm«, sagte Luna, und Lisbeth stimmte mit ein. »Jetzt rieche sogar ich es. Lass uns weitergehen, sonst kommen wir nie an.« Die Sonne war mittlerweile richtig aufgegangen und der Wald sah nicht mehr so düster und gruselig aus. Er wirkte fast fröhlich und war bunt. Schritt für Schritt gingen die drei weiter in Richtung des Rauches. Es verging einige Zeit, bis sie wieder stehen blieben. »Könnt ihr das vernehmen?« sagte Luna. Lisbeth kicherte und hörte dann wieder auf. »Entschuldige, du klingst immer sehr vornehm«, sagte sie. Dann fuhr sie fort. »Aber ich kann nichts hören.« Winston schloss die Augen und schien sich zu konzentrieren. »Stimmen?« sagte er mehr fragend als wissend. »Ich glaube, da sind Stimmen«, fuhr er fort. »Ja«, flüsterte Luna. »Okay, dann ganz leise«, flüsterte Winston zurück, und so liefen sie in kleinen Trippelschritten und Flügelschlägen in die Richtung der Stimmen. Es dauerte nicht lange, da sahen sie ein großes Feuer. »Da kommt der Rauch her«, flüsterte Lisbeth. Sie näherten sich noch ein paar Schritte, und dann blieben sie alle stehen. »Oh nein, das sind Schattengänger«, sagte Winston, während die drei wie erstarrt dort standen.
»Das ist eine fiese Stelle zum Aufhören. Was sind Schattengänger?«
»Du weißt doch, hier wird immer ganz ordentlich gecliffhangert.«
»Toll, danke. Das heißt, ich muss jetzt einen Monat warten, dass ich erfahren darf, was die Schattengänger sind.«
»Genau, und wir haben noch zwei Winston-Kapitel, die ich geschrieben habe. Danach wird's eng. Also du siehst, ich mache es sehr spannend, ob ich jemals mit Winston weiterschreibe.«
»Ja, musst du. Das ist dein Projekt für 2026. Und du musst, also wenn du jetzt anfängst zu schreiben, hast du 2 Monate voraus. Wenn du aber noch 2 Monate wartest mit Weiterschreiben, dann musst du immer quasi schreiben, was du dann vorliest. Also du musst jetzt anfangen. Sofort werden wir das...
»Ich werde beim Vorlesen schreiben.«
Mein Vorschlag war jetzt, wenn wir gleich aufhören, die Aufnahme, dann schreibst du weiter.
Mal sehen. Ja, was hast du uns denn heute aus deinem Werk mitgebracht?
Ich habe ja meine Sommer- und Winterromane. Und irgendwie eskaliert das immer ein bisschen. Also es sollte ja ursprünglich mal nur ein Einteiler werden. Mittlerweile sind es ja insgesamt 6 Teile. Ich habe jetzt auch noch die Vorgeschichte dazu geschrieben. Also sind jetzt insgesamt 7 Teile. Plus, ich habe tatsächlich für meine Patreons einen Adventskalender gemacht gehabt, wo alle 2 Tage auf Patreon eine Kurzgeschichte rauskam zu diesen ganzen Personen und zu diversen Situationen, die mir noch eingefallen sind, Szenen, die es nicht ins Buch geschafft haben und teilweise einfach auch Szenen, die erst nach dem letzten Teil spielen. Und ich werde das, also wenn alles nach Plan geht, schreibe ich tatsächlich jetzt dieses Jahr noch 12 Kurzgeschichten und werde es dann im so September oder Oktober oder so tatsächlich dann als 24 Kurzgeschichten veröffentlichen, als Buch, als tatsächlich ja als Adventskalender. Aber es gibt eine Geschichte, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne mag, die, glaube ich, auch bis jetzt meine Lieblingskurzgeschichte ist von all diesen Geschichten. Und ich habe beschlossen, dass ich die vorlese. Die Kurzgeschichte trägt den Titel Ein Adelstitel für einen Hund. Und es geht um Ed und Lacey. Es spielt nach dem 3. Sommerroman. Also wer die noch nicht gelesen hat, es ist ein Spoiler, I guess. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die ganz vorlese oder ob ich das Ende rauslasse, weil das Ende dann doch schon ein großer Spoiler ist. Wir werden es beim Lesen, werde ich es dann spontan entscheiden, ob ich die den letzten 2, 3 Sätze noch vorlese oder nicht. Ja, es ist aus Eds Sicht geschrieben, also aus der Sicht der Prinzessin. Und ja. Mein Löffel verschwand im Erdnussbutterglas. Mein Hund Bunny drückte seinen Kopf enger an meinen Arm und stupste meine Hand an. Ungeduldig? Fragte ich und sah meinen Hund an. Er hechelte, stupste nochmal, als wollte er mir sagen, dass ich zu langsam war. Das ist meins, widersprach ich jedoch, zog meinen Löffel hervor und ließ ihn in meinem Mund verschwinden. Bunny schnaubte und kam mit seiner Schnauze nah an mein Gesicht. Na gut, aber verrate Lacey nichts davon, murmelte ich und ließ einen frischen Löffel in das Glas gleiten. Sie mag es nicht, wenn du Erdnussbutter isst, auch wenn wir extra nur noch die kaufen, die Hunde auch essen dürfen, erklärte ich und schüttelte dann den Kopf. Irgendwann hatte ich tatsächlich angefangen, mit Bunny zu reden, als ob er mir antworten könnte. Oder war es jemals anders gewesen? Als der 2. Löffel gut gefüllt war, zog ich ihn hervor und hielt ihm den Hund unter die Schnauze. Wohlerzogen wie er war, wartete Bunny auf meine Erlaubnis. Okay. Erst dann schlägte er. Ed? In diesem Moment ging die Tür auf und ich zuckte zusammen. So früh hatte ich nicht mit Lacey gerechnet. Doch nun sah sie mich an, wie ich mir mit Bunny ein weiteres Mal Erdnussbutter teilte. Was? Fragte ich mit dem Löffel im Mund. Lacey schüttelte nur den Kopf. Sie hielt ihr Handy in die Höhe. Ich habe einen Artikel gefunden und will wissen, ob es stimmt. Horrorszenarien malten sich vor meinem inneren Auge ab. Doch meine Freundin war ruhig und gelassen. Vielleicht ein wenig irritiert, aber das konnte auch daran liegen, dass ich mich mal wieder zu Bunnys Liebling versuchte einzuschleimen. Was hast du denn gelesen? Fragte ich ruhig und schloss das Glas, stellte es auf den Tisch vor mir und sah meine Freundin an. Diese machte keine Anstalten, näher zu kommen. Lacey wedelte mit ihrem Handy in der Luft. Bunny hat einen Adelstitel? Ich lachte auf. Japp, murmelte ich und lehnte mich zurück. Das ist ein Scherz, oder? Ich grinste breiter. Du erinnerst dich doch daran, dass wir nun beide in den Adoptionspapieren stehen, oder? Machte ich einen Versuch, Licht in die Sache zu bringen. Tatsächlich nickte Lacey. Es war ihr Vorschlag gewesen, nachdem ich einmal mit Bunny beim Tierarzt saß und er nichts machen konnte, weil ich offiziell keine Erlaubnis geben durfte. Seitdem stand auch ich an den Unterlagen. Naja, so ist Bunny irgendwie nun ein offizielles Mitglied der Königsfamilie geworden. Ich zuckte mit den Schultern. Das hat irgendein Ur-Ur-Ur-Großvater von mir mal beschlossen, weil er seinen Jagdhund mehr als seine Kinder geliebt hat. Heißt das, dass unser Hund auch Grundbesitz hat? Fragte Lacey und verschränkte ihre Arme. Dieses Mal schüttelte ich den Kopf. Nein, es ist eher so ein Ehrentitel. Sie blinzelte mich an. Hat dein Pferd Starlight auch einen Adelstitel? Langsam nickte ich. Ja, und auch Grundbesitz. Jetzt willst du mich aber verarschen, antwortete sie fassungslos. Ich seufzte auf. Ich sage nicht, dass ich das sinnvoll finde, aber zu Starlights Besitz gehören die Stallungen außerhalb des Palasts, in dem er einen Großteil seiner Zeit verbringt. Was ist mit den Herden an Katzen, die du mal adoptiert hast? Nun schüttelte ich den Kopf. Ich habe als Thea unterschrieben und offiziell gesehen, ist sie kein Mitglied der Königsfamilie und daher... Langsam kam Lacey auf mich zu, stoppte dann direkt vor mir und sah zu Bunny, der immer noch an seinem Löffel schleckte. Willst du mir gerade sagen, dass wenn wir beide dich auf einen Empfang begleiten, dass dann Bunny höher in der Rangordnung steht als ich? Ein Kichern rutschte aus meinen Lippen. Ja, Lace, antwortete ich wahrheitsgemäß. Sie kam ganz nah, beugte sich über mich und stützte sich mit den Händen neben meinem Kopf ab. Heißt das, dass wenn wir Besuch bekommen, du offiziell zuerst unseren Hund vorstellen musst? Ja, Hanni, stimmte ich ein zweites Mal zu. Unfassbar. Ihr Kopf war nah an meinem und ich konnte ihren Atem über meine Lippenstreifen fühlen.
Kannst du bitte nochmal den ersten Satz vorlesen? Den fand ich großartig.
Du hast den allerersten?
Ja.
Mein Löffel verschwand im Erdnussbutterglas.
Ich finde, das ist ein guter Satz, um ein Buch, eine Geschichte anzufangen.
Okay. Ja, ich hatte sehr viel Spaß dabei, das zu schreiben. Es war sehr lustig.
Ja, ich finde auch die Geschichte an sich ist so eine kurzweilige Adventsgeschichte, aber sie ist halt sehr lustig und also wir kommen doch noch zu unserem Feel-Good-Abschluss heute.
Auf jeden Fall. Ich muss aber gestehen, das ist eine von nicht so vielen Geschichten, die wirklich so Feel-Good sind. Also es sollen ja am Ende 24 Geschichten sein, davon werden nicht alle Feel-Good sein. Nur als Vorwarnung. Ich habe übrigens spontan mich entschlossen, dass ich die letzten zwei Sätze weglasse. Also nur, es kommt nochmal ein kleiner Plot-Twist am Ende. Ja.
Ja, und damit sind wir dann am Ende dieser Episode von Bücherklang. Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben per Mail an info@tnsh.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter tnsh.net. Bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net